Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über alles, was zu der Palliativcare gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank der Palliativcare. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Für diese Episode ist mit Julia Kallenberg am Mikrofon gegenüber gesessen. Sie arbeitet als selbstständige Unternehmerin und Coachin mit Teams und Einzelpersonen zu Themen wie Leadership, Selbstführung und gelingender Zusammenarbeit. Seit vielen Jahren ist sie außerdem externe Referentin am KMU-Institut der Universität St. Gallen. Julia Kallenberg ist aber noch viel mehr. Sie hat zum Beispiel die Rolle von einer begleitenden Angehörigen im palliativen Setting, ist mitbetroffen als Tochter von Eltern, die an unheilbaren Erkrankungen gestorben sind, hat Freundinnen und Freunde gehabt, die sie bis zum Tod begleitet hat. Und sie ist Autorin vom Buch «Und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht. Sterben lernen heisst Leben lernen». Damit lässt sie ein, sich behutsam mit dem Tod und Sterben auseinandersetzen und ermutigt auch, den eigenen, für einen selber stimmigen Weg im Abschied nehmen zu finden. Julia Kallenberg plädiert dafür, mehr miteinander darüber zu reden, das Sterben wieder stärker ins Leben zu holen und dadurch vielleicht, überraschend, sogar ein bisschen Leichtigkeit zu gewinnen. Julia Kallenberg, willkommen im Polypod. Wir haben uns so getroffen im Atelier bei der Elena Ibello. Ich freue mich, dass du da bist.
Merci vielmals, dass ich da darf sein und auch ein grosses Merci an Elena, wo wir in ihrem Studio dürfen sein, wo normalerweise das letzte Stündchen von ihr aufgenommen wird.
Genau. Wir reden heute über dein Buch «Und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht». Wir reden aber auch über ganz viele andere Sachen. Wir reden über dich als pflegende Angehörige, wir reden über dich als Trauernde, als auch selber Betroffene von einer Krankheit. Also es gibt ganz viele Themen, die wir heute werden antüpfen. Ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Dein Buch feiert bald seinen dritten Geburtstag. Ich habe es hier auch im Polypod mal Anfang 2023 vorgestellt. Und ich glaube, wir haben uns auch so kennengelernt, gell? Irgendwie. Ich weiß
ja,
es
genau,
nicht
mehr. Über das Buch. Du hast mich gefragt, ob du, und zwar ist das, bevor es erschienen ist,
ja,
hast du eine Ausgabe gemacht im Polypod, wo du verschiedene Tools und Werkzeuge vorgestellt hast. Und da habe ich mich mega gefreut, dass du bevor der Erscheinung schon gefragt hast, ob du es schon dürftest vorstellen.
Ja, genau. Ja,
schön. Merci vielmals für das.
Gerne. Jetzt druckfrisch kann man ja das Buch eigentlich nicht mehr nennen. Und trotzdem finde ich, ist es einfach zeitlos. Es ist dringlich, weil Sterben uns Menschen ja immer beschäftigt und uns auch beschäftigen soll. Das ist ja auch mit ein Grund für den Polypod. Und auch dein Buch natürlich. Auch das soll anregen, um über Sterben nachdenken und über Sterben reden. Beruflich bist du aber in einem ganz anderen Bereich tätig. Erzähl doch mal, warum hast du es geschrieben?
Ja, du sagst, ich bin beruflich in einem anderen Feld unterwegs. Ich bin selbstständig als Trainerin und Coach, viel Leadership-Training und Workshops für Teams in Unternehmen. Und dann ist wirklich das Buch ist so ein ganz anderes Thema. Und ja, wofür habe ich es geschrieben? Auslöser war der Tod von meinem Vater, beziehungsweise seine klare Auseinandersetzung mit dem Sterben. Er ist Anfang 2020, also anfangs von der Corona-Pandemie, ist er an Lungenkrebs erkrankt, obwohl er vorher nie geraucht hat. Und ich habe ihn dann mit einer Sondergenehmigung im Spital in Deutschland dürfen besuchen. Und als ich so bei ihm in das Zimmer reinkomme und er so klein und flach und ganz ganz abgemagert in seinem Bett liegt und dann relativ bald im Gespräch zu mir sagt: Du, weißt du, eigentlich kann ich gehen. Und dann bin ich, hat mich das im ersten Moment so schockiert. Das war ein Impuls, ihm auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Hey Papi, sag sowas nicht, du musst jetzt kämpfen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn gehalten. Wir haben zusammen gerannt. Wirklich eine halbe Stunde lang gekühlt miteinander, obwohl das bei uns daheim, das haben wir nicht so geübt gehabt. Und dann nach einer halben Stunde habe ich zu ihm gesagt, und ich werde probieren, dich zu begleiten. Und ich bin heute, bin ich mir selber wirklich dankbar, dass ich in dieser Situation so reagiert habe und nicht anders. Und das war möglich gewesen, weil andere Menschen mit mir vor dem Ereignis mit meinem Vater mich entweder wirklich teilnehmen lassen beim Sterben oder mir ganz offen über Tod und Sterben mit mir ganz offene Gespräche geführt haben. Das heisst, ich habe irgendwie so ein Schatzkästchen von Erfahrungsschätzen von anderen Leuten und auch von eigenen Erfahrungen gehabt, die mir erlaubt haben, dann in dem Moment wirklich herzuschauen, statt wegzuschauen. Und jetzt zurück zur Frage, wofür schreibe ich das Buch? Erstens mal um diese vielen Menschen, die mit mir so offen gewesen sind und auch für die Grundlage gelegt haben, dass ich mich getraut habe, unseren Vater im Sterben zu begleiten, denen viele Menschen Merci sagen für die Offenheit. Und ich möchte damit einfach auch einen Beitrag leisten, andere Menschen ermutigen, inspirieren, dass sie in solchen Situationen im Umgang mit schwerer Krankheit, mit Tod, mit Sterben, dass sie sich vielleicht mehr getrauen, herzuschauen und ihren eigenen Weg zu finden im Umgang mit dem. Das ist so ein Grund. Und was sicher auch noch eine ganz wichtige Erfahrung für mich selber ist, ist meine eigene Brustkrebserkrankung. Liegt jetzt mittlerweile 18 Jahre zurück. Und ich bin damals von einer ersten Therapeutin, die hat mich quasi so fast zwingen und sagt in der ersten Therapiestunde zu mir: Ja, Frau Kallenberg, Sie müssen sich jetzt halt mit dem Sterben auseinandersetzen. Und das habe ich so ultra brutal gefunden. Habe dann gesagt, zu der gehe ich sicher nicht mehr. Bin dann doch bei der ersten Therapeutin zugekommen, die mir eigentlich empfohlen worden ist. Und damals habe ich gedacht, ich beschäftige mich schon dann irgendwann noch mit dem Sterben. Allerdings in meinem Rhythmus und in meiner Geschwindigkeit. Und dann hat sich das so organisch entwickelt. Auf der einen Seite die Begleitung von meinem Vater. Und es hat mir natürlich auch so für die eigene Auseinandersetzung nochmal mit meiner Geschichte auch noch ist sehr sinnvoll, sehr hilfreich gewesen.
Du hast das Buch in verschiedene Teile gegliedert und in einem davon schilderst du eben das Sterben von deinem Vater und wie es euch als Familie natürlich auch ganz unterschiedlich gefordert hat. Erzähl doch mal vielleicht in ein paar Sätzen, wie so die letzten Lebensmonate von deinem Vater abgelaufen sind. Also er hat ja von Anfang an gesagt, er wolle keine Therapie.
Genau. Also so die Diagnose war Lungenkrebs, allerdings gar nicht genauer spezifiziert, sondern man hat es einfach festgestellt. Und mein Vater hat gesagt, er braucht da keine genauere Diagnose, weil er will sowieso nichts machen. Das war eigentlich noch relativ gut weg. Und dann haben sie ihn so nach 10 Tagen Spital heimgeschickt. Und allerdings nicht zum Sterben heimgeschickt, sondern einfach zur Erholung. Und dann ist es sehr schnell, haben sich die Ereignisse einfach überschlagen. Es ist relativ schnell für ihn spürbar geworden, dass es wirklich bergab geht. Und ich habe das auch gemerkt, es geht dann bergab. Und so die, Die letzten Monate sind, also die Diagnose ist irgendwann, glaube ich, im Februar gewesen. Gestorben ist er nachher Ende Mai. Zwischendurch hat es wirklich auch noch zwar bettlägerig, aber eigentlich noch sehr gute Phasen gegeben. Und so die letzte Zeit, das ist dann nochmal intensiv gewesen. So vielleicht die letzten 2 Wochen oder so. Mm-hmm. Und ich bin in dieser Zeit schon immer wieder zurück in die Schweiz gefahren. Ich wohne ja in der Nähe von Bern, meine Eltern haben in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Also ich bin nicht dauerhaft vor Ort gewesen. Mhm.
Wie hat es euch dann gefordert? Du hast ja noch einen Bruder, deine Mutter war involviert. Wie sind ihr auch so alle zusammen miteinander irgendwie zu Schlag gekommen? Also ich stelle mir auch vor, dass ja wahrscheinlich auch alle an einem anderen Punkt sind.
Das ist ein gutes Stichwort, an einem anderen Punkt sein. Das ist, darf ich ganz ehrlich sagen, eine große Herausforderung gewesen. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Mein Vater hat noch im Spital hat er zu mir gesagt, könntest du mir bitte einen Hausbesuch der Bestatterin organisieren? Ist das noch die Freundin von ihrer Schulkameradin? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist noch die. Und dann hat er gesagt, frag doch die, ob sie wird heimkommen zum Hausbesuch. Also er ist so klar auf sein Sterben zugegangen. Und als ich das zu meiner Mutter gesagt habe, du, jetzt kommt im Fall, kommt die Bestatterin, hat sie gesagt, aber sicher nicht, kommt überhaupt nicht in Frage. Und das war etwas, so die, wir sind an unterschiedlichen Punkten gestanden. Meine Mutter hat das noch nicht wahrhaben, die hat das weit von sich gewiesen. Und insofern ist das auch nicht ganz einfach gewesen, weil ich probiert habe, vorausschauend zu planen, mit Unterstützung an Bord zu nehmen. Und das hat meine Mutter am Anfang sehr abgelehnt. Mhm. Und so im Zusammenspiel auch mit meinem Bruder, ja, relativ bald am Anfang habe ich etwas gemacht, was ich auch gelernt habe von jemand anderem, und zwar von einem lösungsfokussierten Kollegen von mir aus Schweden. Der ist an Pankreaskrebs erkrankt mit 48 und hat mit seiner Familie zusammen haben die mir so eine gewünschte Zukunft entwickelt. Mhm, mh. Das heisst, sie haben sich miteinander vorgestellt, es ist Ende Sommer, Björn ist nicht mehr bei uns, er ist schon gestorben. Und es war sein schönster Sommer gewesen. Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das geschafft? Das ist wie so bei einer Bergwanderung, stellst du dir vor, du bist auf dem Gipfel und schaust zufrieden zurück. Mhm. Und das habe ich 10 Jahre vorher habe ich das gehört und mitbekommen, wie der Björn das gemacht hat mit seiner Familie. Und das hat mir sehr Eindruck gemacht, so im positiven Sinn. Ja. Und dann habe ich bei uns in der Familie so intuitiv gespürt, das wäre etwas, was ich machen will. Und kannst dir vorstellen, das ist natürlich etwas, was ich aus dem beruflichen Kontext kenne, was ich viel mit Teams mache. Und das dann in so einer ganz privaten Situation, deine eigene Mutter und einen Bruder vorschlagen, das ist schon, hat mich mega Überwindung gekostet.
Mhm. Und wie ist das auch?
Sehr gut. Mhm. Ich habe es zuerst meiner Mutter vorgeschlagen und die hat im ersten Moment auch mal wieder ablehnend reagiert und hat gesagt, was, das müssen wir alles machen? Dann sage ich, nein, das geht nicht darum, das ist keine To-Do-Liste, sondern das ist, wieso wir befassen uns mit unserer gewünschten Zukunft und überlegen, wofür sind wir dankbar hinterher. Und dann habe ich sie können ins Boot holen und dann habe ich meinen Bruder gefragt. Und er hat, glaube ich, wirklich gemerkt, wie wichtig mir das ist und hat dann gesagt, wir machen das so. Und da bin ich ihm natürlich mega dankbar. Mhm.
Das ist etwas ja, ich stelle mir das auch vor. Ich habe das schon mal gelesen, du hast das schon mal auf LinkedIn auch geschrieben gehabt. Ja. Und ich habe das wahnsinnig schön gefunden. Ja. So einen, eben so die gewünschte Zukunft, oder? Was man sich so vorstellt und was es braucht, um das alles zu erreichen. Oder?
Genau.
Das ist ein mega schöner Gedanke, ja.
Und es ist halt aus einer anderen Perspektive, weil ich bin zum Beispiel mal in einem Zeitungsinterview mit einer Zeitung in Deutschland, die haben mich gefragt, ja, Frau Kallenberg, was steht dann da so drauf auf dem Plakat der gewünschten Zukunft? Und da haben zum Beispiel mein Bruder und ich, wir haben da drauf geschrieben, wir sind dankbar. Jetzt Perspektive, Rückschau, es hat so funktioniert. Wir sind dankbar, dass unsere Eltern gelernt haben, Hilfe anzunehmen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob meine Mutter, die ist wirklich sehr berührt gewesen, wo sie das gelesen hat. Wir sind dankbar, dass sie gelernt haben, Hilfe anzunehmen, anstatt dass ich zu ihr würde sagen, hey, jetzt musst du einfach lernen, Hilfe annehmen.
Ja, es ist gerade ein anderes Kommunizieren. Oder?
Genau, genau. Es hilft so, die eigenen Bedürfnisse ausdrücken, klar werden über die eigenen Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse von den anderen sehen, weil das nachher dann alles auf einem Plakat gestanden ist. Und ich bin dann am nächsten Morgen nochmal zu meinem Vater ins Spital und habe ihm das gezeigt, nachdem auch unsere Kinder noch etwas dazu geschrieben und gemalt haben, habe ich ihm das Plakat gezeigt und ihn gefragt, Papi, was willst du ergänzen? Dann schaut er so drauf und sagt, Frieden, Frieden, Frieden. Das heisst, ihm ist das wichtig, dass wir in dieser Zeit einfach möglichst gut miteinander das herbringen.
Man hat es ja jetzt schon ein bisschen gemerkt, das passiert bei so einer lebenslimitierenden Diagnose ja auch emotional ganz viel. Und gleich muss man auch funktionieren, man muss Entscheidungen treffen, man muss vorausschauen planen, auch wenn es um die Pflege geht. Man muss es immer wieder anpassen, weil sich vielleicht Sachen verschlechtern, die man gar nicht erwartet hat. Und alles ja möglichst gemeinsam, sowohl die Betroffenen selber als auch die Mitbetroffenen, also die Angehörigen. Was war so deine Rolle gewesen? Was hast du erfüllt in dieser Zeit? Und wie hast du diese Rolle hineingefunden?
Ich habe so das Gefühl, dass ich in der Zeit von der Sterbebegleitung so einen Rollenwechsel, der dann hat sich wie abgeschlossen. Das hat sich schon langsam vorher anbahnt. Mein Vater war eigentlich immer der, wo man alles hätte können fragen, auch meine Mutter. Das sind einfach, zu denen hat man aufgeschaut und die sind ja immer einfach so die Eltern gewesen. Und dann hat sich schon der Rollenwechsel anbahnt. Und dann in der Sterbebegleitung, in dieser Phase, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich sehr viel übernommen habe, und zwar so das vorausschauende Planen. Weil mein Vater hat gesagt, eigentlich kann ich gehen, und er hat ganz klar geäußert, ich würde gerne daheim sterben, wenn immer möglich. Und da habe ich einfach gespürt, also wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir Hilfe. Und insofern habe ich dann angefangen, auch Ärmel aufkrempeln und probieren zu gestalten.
Ist denn das schwierig gewesen? Du hast jetzt das vorher schon so gesagt, eine Hilfe annehmen für deine Eltern. Oder deine Eltern, dass sie Hilfe annehmen, weil heissen, dass natürlich auch fremde Menschen zu ihnen heimkommen, dass sich dein Vater muss von fremden Menschen pflegen lassen. Ist denn das eine grosse Hürde gewesen jetzt?
Also mein Vater hat sehr gut mitgespielt. Der hat da relativ schnell umgestellt von wirklich von einem noch starken, vitalen Mann zu auch sich pflegen lassen. Der hat da sehr gut mitgespielt. Und meine Mutter ist einfach noch an einem anderen Ort gestanden. Und sie hat am Anfang das wirklich abgelehnt. Und zwar sechs Spitex, sechs Palliativ. Also alle Vorschläge, die ich gebracht habe in dieser Richtung und angedeutet habe, hey Mom, es wäre jetzt wichtig, dass wir Spitex an Bord holen, dass wir Unterstützung. Nein, so weit sind wir noch nicht, das brauchen wir nicht. Also meine Mutter ist wirklich sehr, sehr stark im Bremswagen gesessen. Und ich werde ihr da jetzt im Nachhinein auch nicht den Vorwurf draus machen, weil für sie ist ja emotional wirklich Alarm und Ausnahmezustand. Klar. Und deswegen hat sie das alles von sich geschoben. Mhm. Ja.
Und ich denke aber noch, dies noch hast du sie ja dann gleich dazu können bewegen, dass das funktioniert hat.
Ja. Das ist dann schon gegangen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich weniger hätte müssen kämpfen für die einzelnen Steps. Weil es ist am Anfang immer, egal ob bei der Organisation von der Spitex, ob beim Besuch von der Palliativmedizinerin, ob bei Palliativcare, es ist am Anfang immer, die Aussage ist immer, so weit sind wir noch nicht.
Ja.
Und ich habe einfach gewusst, wenn wir die Weih an Bord holen, das braucht ja auch ein paar Tage, bis das dann aufgleist und organisiert ist. Und ich glaube, da kommt mir vielleicht mein Organisationstalent auch zu gut, was vielleicht auch von anderen dann kann als übergriffig empfunden werden.
Ja, aber offenbar hast du auch das richtige Gespür gehabt, weil ja dein Vater gar nicht mehr so lange gelebt hat.
Genau.
Also, und ja relativ schnell dann auch pflegebedürftig geworden
genau.
ist, oder?
Genau.
Also es hat's ja, du hast ja eigentlich die Rolle angenommen, wo du auch gesehen hast, die braucht es, oder?
Genau. Und was bei meiner Mutter auch noch wahrscheinlich so mitgespielt hat, für die Ablehnung von der Pflege, dass sie am Anfang auch noch die, ich darf es ruhig sagen, die Illusion gehabt hat, dass ich würde heimkommen, um die Pflege zu übernehmen. Und da musste ich einfach wirklich ganz klar sein und sagen, hey Mom, ich habe meinen eigenen Lebensmittelpunkt, ich habe Familie, ich habe meinen Mann, ich habe meinen Beruf in der Schweiz. Ich kann da nicht einfach alles stehen und liegen lassen.
Ja, und du bist Tochter, du bist nicht Pflegende, oder?
Genau. Mhm. Und da bin ich im Nachhinein bin ich wirklich sehr im Reinen, sehr im Frieden mit mir, dass ich da ganz klar hergestanden bin.
Ja, bleiben wir doch gerade mal bei deiner Mutter. Einige Zeit nach dem Tod von deinem Vater ist ja auch sie erkrankt und ist später dann in einem Hospiz verstorben. Dein Vater ist daheim gestorben. Lass uns doch dann mal jetzt auf den Aspekt als betreuende Angehörige fokussieren. Beide Eltern sind ja dann palliativ betreut worden, einfach in unterschiedlichen Settings. Wie hast du das erlebt? So, wie war das so gewesen, einerseits das Sterben zu Hause zu erleben und andererseits aber das Sterben im Hospiz? Wie hast du das auch erlebt? Wie bist du als Tochter da so einbezogen worden?
Es ist beides auf seine Art wirklich stimmig gewesen. Mit meinem Vater ist es, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich sage, relativ ring gegangen daheim. Weil er auch so klar war, weil er sich nicht gewehrt hat gegen Sterben, weil er gesagt hat, ich kann gehen, weil er zum Schluss auch nicht mehr essen wollte, nicht mehr getrunken hat. Und wir haben ihn da wirklich seinen Weg gegangen. Wir haben ihn überhaupt nicht gezwungen und genötigt. Und nimm doch noch und nichts dergleichen. Wirklich, er hat das so dürfen machen, wie er es wollte. Und dadurch, dass er so klar und selbstbestimmt gegangen ist und zum Glück, ich glaube jetzt mal hier auf Holz, toi, hat es auch keine größere oder gar keine Komplikationen gegeben, sondern er ist eigentlich zu daheim, hätte wie dürfen, wie verlöschen irgendwie.
Ja, ja.
Das war also sehr stimmig gewesen. Und meine Mutter ist im Hospiz, weil wir probiert haben, häusliche Pflege und alles daheim für sie zu organisieren. Und sie hat sich auch da noch wirklich sehr gewehrt und hat das alles nicht wollen. Und sie ist anderthalb Jahre vorher, haben wir sie mit ihrem Einverständnis schon im Hospiz angemeldet. Das war möglich gewesen aufgrund von mehrfacher Krebserkrankung, lebenslimitierender Diagnose, hat sie also wie das die Möglichkeit überhaupt gehabt, ins Hospiz dürfen zu gehen. Mhm. Und wir haben dann gesehen, es geht mit der Pflege daheim nicht, weil sie es so verweigert. Und dann habe ich im Hospiz angerufen und gefragt, wie sieht es aus. Ich glaube, wir bräuchten jetzt dann bald einen Platz. Weil meine Mutter dann zweimal schon vorher bei Angebot das abgelehnt hat. Das war auch stimmig. Und dann hat es ganz überraschend einen Platz gegeben im Hospiz. Und das hat, ist für meine Mutter natürlich ein Schock gewesen. Mhm. Wirklich schlimm. Und ich bin froh, dass mein Bruder und ich damals gemeinsam entschieden haben, jawohl, das ist jetzt dasjenige welche. Und meine Mutter hat sich dann auch nach 10 Tagen wirklich abgefunden mit dem und hat sogar, und das hat mich sehr, sehr, sehr entlastet, dass sie nachher, so nach etwa 10 Tagen, sagt sie zu mir, weißt, das ist eigentlich, ist das gut hier. Mhm. Und das hat uns auch geholfen dadurch, dass wir sie da wirklich so wunderbar im Zusammenspiel zwischen professioneller Pflege und vielen Ehrenamtlichen, die sich da so toll engagieren, ist sie so gut umsorgt gewesen, dass wir, wenn ich dann gekommen bin zum Besuch, haben wir uns wirklich um unsere Beziehung kümmern können. Wir haben so gute Gespräche noch gehabt. Und das hätten wir daheim, hätten wir Touren gefeitet, um, ob jetzt die Pflege zweimal kommt oder einig oder wie das genau geht, da ist einfach so wie so ein Machtkampf immer gewesen um das Thema Pflege. Mhm. Und darum bin ich sehr froh und es war stimmig gewesen.
Ja, und du hast eigentlich am Schluss einfach die Rolle als Tochter dürfen haben.
Genau.
Ja, schön. Ja.
Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh und werde auch andere ermutigen, in so einer Situation wirklich genau zu überlegen, was brauche ich selber, um stabil können zu bleiben. Und ich habe einfach gefunden, wir brauchen Unterstützung. Ich kann das nicht alles auf meine Schultern nehmen.
Ja. Mhm. Ja. Ja, was hat es dann für Unterstützung gegeben, jetzt zum Beispiel bei deinem Vater?
Es hat die normale Spitex gegeben, die gekommen sind für die Pflege. Und dann später dann so fürs Umlagern, Umbetten. Und dann hat es noch Palliativ, 24 Stunden Palliativ rund um die Uhr gegeben. Und das ist absolut grandios, weil wir haben die gar nicht so häufig bei uns im Haus gebraucht. Wir haben einfach dürfen rund um die Uhr immer mal wieder anrufen und fragen, hey, jetzt ist das und das passiert, keine Ahnung, ich bin unsicher, was soll ich jetzt machen? Dann haben sie gesagt, 2 Tröpfchen mehr von dem und, und. Und da habe ich mich so gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Ja.
Hat es so eine Sicherheit gegeben, oder?
Total. Mhm. Und da habe ich mich auch sehr wiedererkannt. Ich habe letztens den Podcast, wo du mit Christian Wernli aufgenommen hast, wo er ja aus der Sicht von der professionellen Palliativpflege redet. Ich habe den Podcast im Auto gehört, die Folge, und ich habe, glaube ich, die ganze Stunde lang, ich habe immer genickt. Er hat mir da beide bei dem Podcast so aus dem Herz gesprochen. Er hat das so schön geschildert, was seine Aufgaben sind und wie die Angehörigen davon können profitieren und wie das alles im Zusammenspiel geht.
Ja,
das
genau.
Ist wirklich genial.
Er ist natürlich genau in dem Setting, oder?
Genau.
Im ambulanten Palliativ-Setting. Ja. Schön. Du hast mal neulich in deinem Buch geschrieben, dass dir beim Abschied von deinem Vater wichtig war, handlungsfähig zu bleiben. Wie hast du dir das können bewahren, die Handlungsfähigkeit?
Ich konnte handlungsfähig bleiben, weil ich vorausgeschaut habe. Ich habe mir überlegt und auch, jetzt sind wir wieder bei dem Mosaik von Vorgeschichten, die andere mit mir geteilt haben. Ich habe mir ungefähr können vorstellen, was dann unter Umständen auf uns zukommt. Das heisst, ich konnte dann auch vorausschauend etwas planen. Das hat mich, ja, dass ich, und dass ich wirklich auch mich getraut habe und immer wieder das Gespräch gesucht habe, auch mit meinem Bruder, mit meiner Mutter, mit der Familie, natürlich auch mit meinem Vater. Was braucht es, dass wir stabil bleiben, dass wir auch probieren, über unsere Bedürfnisse zu reden?
Ja, gutes Stichwort, da kommt ich nämlich gerade drauf. Selbstfürsorge. Das ist ja etwas, das sehr oft vernachlässigt wird.
Ja.
Wie hast du können auftanken?
Für mich ist ein ganz wichtiger Anker zum Tanken ist für mich immer das Schreiben. Schon seit jeher. Ich schreibe einfach sehr gern. Schreibe Tagebuch. Und in der Zeit vor der Sterbebegleitung habe ich das Tagebuch schreiben sehr intensiviert, sogar manchmal mehrmals täglich.
Ja.
Mein Tagebuch vorgenommen und einfach so schreibend meine Gedanken probiert zu entwickeln. Selber zu verstehen, wo stehe ich eigentlich im Moment. Also Schreiben ist ein wichtiger Punkt, dann ganz viel in der Natur draußen unterwegs sein, Sport machen, Austausch mit Freunden, mit Familie und wirklich um Hilfe bitten.
Ich glaube gerade das so um Hilfe bitten, da hört man ja dann häufig auch so, ja, aber ich habe doch versprochen, dass ich, und ich kann sie doch jetzt nicht allein lassen oder in, es ist ja dann auch so ein bisschen ein sozialer Druck da, ich muss man doch schauen, ich muss doch jeden Tag gehen. Und dann noch so das Letzte aus sich herauspressen, um ja den Erwartungen gerecht zu werden. Was würdest du raten, zu tun, dass man sich als betreuende Angehörige eben nicht selber vergisst?
Probieren immer wieder innezuhalten, so einen kurzen Stoppmoment im Tag einlegen, mehrmals. Und überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade, was würde mir jetzt im Moment auch gut tun. Und probieren von denen, natürlich hat es die Stimmen, die sind bei mir auch ganz, ganz nah auf den Schultern gehockt, wo, ja, das wird erwartet und man sollte das so und so machen, gesellschaftliche Konventionen sind natürlich schon da.
Also deine Mutter hat sie auch so formuliert, oder? Indem sie ja gesagt hat, ja, aber eigentlich könntest ja du jetzt kommen.
Und, ganz klar. Ja. Und zwar hat sie das ganz klar ausgesprochen. Und da herstehen und den Mut haben und sagen, nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Also das hat mich schon echt Kraft gekostet. Und was noch extrem hilfreich war, ist auch mein Mann, der mich da wirklich extrem unterstützt hat. Der hat mir so den Rücken freigehalten und mir das selber überlassen, wie viel ich es machen will, wie viel ich mich engagieren will. Und ja, das war eine gute Hilfe.
Ich will noch mal ein bisschen zurückkommen zu deinem Buch. In zwei weiteren Teilschilderst du daneben, hast du es vorher schon angetönt, so als Geschichtensammlerin, berichtest du über das Sterben und das Abschiednehmen, das du selber erlebt hast oder auch, wo dir andere Menschen erzählt haben. Ich stelle mir noch vor, wenn man dann wirklich so ganz aktiv ganz einen Haufen Geschichten aufschreibt, hört, reflektiert und dann so in einer Menge auch, es ist natürlich einerseits ein Geschenk, wenn man so etwas erzählt bekommt und auf der anderen Seite ist man ja dann immer in dem Thema drin. Was hat das mit dir gemacht, so viel zu hören?
Mir hat das wirklich sehr interessiert, mich hat es bereichert. Also es war zu keinem Zeitpunkt so gewesen, dass es mich irgendwie abgezogen oder gedrückt hat. Ich habe es als Bereicherung empfunden und ich habe auch bewusst und oder unbewusst, vielleicht ist das auch ein bisschen Deformation professionell von mir als lösungsfokussierte Coachin, habe ich einfach ganz stark mit der Brille auf die unterschiedlichen Geschichten geschaut und gelost, mit dem, hey, was hat bei denen funktioniert? Und unbewusst habe ich da einfach schon so Elemente gesammelt, die uns dann in der Sterbebegleitung von meinem Vater nachher geholfen haben, indem ich einfach bei vorherigen Erlebnissen aufs Funktionierende geschaut habe.
Ja. Also es hilft eben schon, wenn man darüber redet, oder? Und zulässt. Und
wir sind uns da einig. Ja, jawohl, ich glaube auch, genau. Ja, sehr.
Im Buch hat es eine Geschichte, die mich wirklich besonders berührt hat. Ich habe sie noch einmal lesen. Und zwar die Serb, wo und ihre Freunde, wo die Freundin in der letzten Lebensphase war, mit einem Mitgebrachten zu Nacht wollte unterstützen. So, wir bringen sie zu Nacht und dann essen wir zusammen. Und genau an diesem Tag ist aber die Freundin verstorben. Und anstatt das Abendessen abzusagen, haben sie dann gleich das Essen vorbeigebracht. Und das heisst, sie haben dann gleich zusammen gegessen. Zusammen mit, ja, am Bett von dieser verstorbenen Freundin und ihrem Mann haben ihr gegessen. Ich finde das wahnsinnig berührend. Das ist ein wunderschönes Bild auch, in dem wir eigentlich das gemeinsame Essen, und Essen ist ja so Leben, oder? Ihr habt das Leben so mit dem Sterben verbunden. Und magst du noch mehr ein bisschen davon erzählen?
Das ist auch wirklich eine von meinen Lieblingsgeschichten. Und ich habe da in den letzten Wochen von dieser Freundin nahe dabei sein, bin immer mal wieder am Nachmittag zum Beispiel bei ihr am Bett gehockt und habe geschaut. Und es war nicht klar gewesen, wie lange geht das noch. Und darum haben wir mit unserem Freund einfach gesagt, du, wir würden gerne zum euch mal wieder gesehen für eine Nacht. Und dann hat er gesagt, ja, ihr dürft gerne zu uns kommen und wenn ich darf bitten, könntet ihr das Nacht mitbringen. Wir haben Käse und Brot und Wein vorbereitet und dann an dem Tag hat er angerufen, sie ist gestorben. Und ich bin natürlich mega verklüpft und sage dann zu ihm so wie so Reflex, ja, dann ist so eine banale Antwort, ja, dann ist das auch nichts mit dem Znacht heute. Und dann sagt er, doch, darum Leute an. Es ist einfach, wir sind mehr Personen. Ich habe enge Freunde und unsere Verwandte eingeladen. Und wir sind jetzt etwa 20, vielleicht zwischen 14 und 20 Personen. Und dürft ihr euch bitten, könnt ihr einfach mehr Käse und mehr Brot und mehr Wein mitbringen. Haben wir gemacht. Und das war wirklich eine ganz spezielle Atmosphäre gewesen. Unsere Freundin ist noch in ihrem Spitalbett im Wohnzimmer, einfach so, wie sie frisch gestorben ist, nicht zweckgemacht, nicht aufgebaut mit nichts, sondern einfach so, wie sie verstorben ist, ist sie noch mitten im Wohnzimmer gewesen. Und wir keine zwei Meter davon entfernt, haben wir wirklich Käse und Brot und Wein und haben miteinander angestoßen, haben viel auf die Gesundheit von der Verstorbenen natürlich angestoßen, auf sie, auf ihrem Weg. Und immer mal wieder ist zwischendurch jemand aufgestanden, ist ans Bett von ihr, hat sich zu ihr gesetzt, hat sie angelangt. Nur die das wollen.
Ja, klar.
Und dann hat man sich wieder an den Tisch gesetzt und hat nochmal ein Brot gegessen. Und es war so etwas von natürlich gewesen. Und wo wir dann am Abend heimgegangen sind, das war ein mega klarer Sternenhimmel gewesen. Das sage ich so zu meinem Mann. Also, wenn ich mal sterben muss und wenn ich könnte heimgehen, dann wäre genau das wär so für mich. Das Freunde dann noch bei Käse und Brot und Wein noch am Sterbebett sitzen.
Ja, ich finde es einen ganz schönen Gedanken.
Ja.
So ein wunderschönes Abschied nehmen, oder?
Absolut, ja. Absolut, ja.
In diesem Buchteil hast du auch so nach jeder Geschichte ein paar Fragen notiert, die so ein bisschen den Gedankenfluss anregen sollen. Und man sich wirklich so kann überlegen, was macht das jetzt mit mir und was inspiriert mich an dieser Geschichte. Oder? Mich hat das selber auch sehr inspiriert, als ich die Anregungen gesehen habe und habe mir vorgestellt, dass das ja auch spannend sein könnte, so etwas in so einem Lesezirkel oder so miteinander zu besprechen. Das wäre eigentlich eine wunderschöne Kombi, oder? Dass man so etwas liest und dann redet man nach einem Jahr dann auch über Sterben. Und inzwischen bietest du ja so Leseworkshops an. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie läuft das ab?
Also die Leseworkshops sind jetzt von meiner Seite her gedacht für Unternehmen, weil ich die Thematik über das Sterben rede miteinander in den Teams. Das ist mir das wichtigste Anliegen, was ich wirklich auch in die Unternehmen bringen will. Anbieten, schauen, wie die Resonanz ist. Und dann verstehe ich unter einem Leseworkshop etwas Ähnliches, wie ich es mache in einer Lesung, in einer Buchhandlung oder in einer Kirchengemeinde oder sonst an einem Ort, wo ich Lesungen anbiete. Und so ähnlich wäre das, dass zuerst wie so eine Lesung ist und dann hinterher noch mit ein paar gelenkten Fragen zu Beginn, einfach so wie Prompt, die ich würde geben, Fragen einsteigen und dass man dann miteinander in Diskussion kommt. Mhm. Und das ist natürlich eine gute Idee, was du sagst, so in Form von einem Lesezirkel. Ich habe es noch nicht angedacht und es ist ein sehr cooler Vorschlag. Da nehmen wir sie viel mal für das. Das könnte ich mir sehr gut auch vorstellen im privaten Kreis. Dass entweder, vielleicht sogar online, für Leute, die auch weiter weg sind, Interesse daran hätten. Oder wo man wirklich zusammensitzt und über das Buch diskutiert.
Genau, ja. Mhm, ja, ich bin gespannt. Kannst du mir dann erzählen, wenn das mal so weiter gediehen ist? Im Vorwort von deinem Buch schreibst du, dass Sterben und Tod tabuisiert werden, auch weil es uns an Vorbilder fehlt. Ich stelle mir vor, so wie du so ein bisschen deine Eltern jetzt auch geschildert hast, dass dein Vater dir als Kind sicher vieles gezeigt hat. Und die kleine Julia die Hand genommen hat und gesagt hat, so funktioniert das. Und er dir vielleicht auch wirklich ja, bis höheren Alter, das hast du ja auch gesagt, ein Vorbild war. Seine letzte Handlung als Vater war dann eigentlich, dir zu zeigen, wie es sterben geht. Und darum ist ja auch der Titel von deinem Buch, nehme ich an, so entstanden. Inwiefern ist dir dann jetzt dein Vater und natürlich auch deine Mutter Vorbild, was das Sterben angeht? Was hast du gelernt von ihnen?
Bei meinem Vater war es die Klarheit. Wirklich, er hat das mit der Krebsdiagnose vernommen. Dann gesagt, weißt du, eigentlich kann ich gehen. Er hat uns das wirklich in einem ganz positiven Sinn zugemutet. Er hat gewusst, dass er mir und uns das darf zutrauen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja ganz viele ältere Menschen, die dann ihre Angehörigen wohlmeinend schonen. Hat mein Vater nicht gemacht. Und hat mit dem ermöglicht, dass wir ihn dürfen begleiten und da auch wirklich sehr, sehr viel für uns draus zogen. Also so die Klarheit in der Kommunikation, was ich auch wirklich schön gefunden habe, dass er sich auch geöffnet hat, dass er zum Schluss doch noch mehr auch so über, also es wäre jetzt übertrieben, wenn ich würde sagen, er hat gelernt, über seine Gefühle zu reden. Das ist vielleicht so Wunschdenken. Nein, das hat er nicht. Trotzdem die Klarheit, wie er über das Sterben geredet hat, wie er gesagt hat, und das wünschte ich mir noch, und dass die Enkelkinder noch kommen. Und dann hat er noch über Sachen geredet, was man mit Versicherungen macht und. Weißt, alles so klar. Und die Klarheit hat mir und uns sehr geholfen. Und dass er einfach auch hat können loslassen. Das ist extrem hilfreich gewesen. Dass er wirklich hat können abgeben.
Und bei deiner Mutter?
Sie hat nach anfänglichen so Verweigern und Angst vor Autonomieverlust und, hat sie sich langsam aber sicher auch damit können, einigermaßen hat sie sich können reinschicken, würde ich mal sagen. Und was ich von ihr gelernt habe, ist, dass sie nachher im Hospiz, was für sie zuerst ein Schock war, hat sie im Hospiz nochmal wirklich das auch dann können akzeptieren und selber wirklich sehr selbstbestimmt sagen, was sie braucht, um ihr Leben abzurunden. Weil ich habe es noch heute im Ohr, wenn ich gesagt habe, du, da gibt es eine Filzgruppe und da tun die Filze und da tun die Basteln und die sind alle miteinander in dem Esssaal. Willst du nicht auch mal? Hat sie gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte meine Ruhe haben. Mhm. Und da hat sie wirklich ganz selbstbestimmt hat sie geschaut, was sie braucht. Und zum Schluss ist sie wirklich, hat sie können in Frieden gehen. Mhm. Ja.
Wenn du jetzt so auf all die gesammelten Geschichten zurückschaust, bist denn du jetzt gelassener geworden? Auch das ist etwas, was du beschreibst, dass du hoffst, dass man vielleicht gelassener wird, wenn man so viel weiss und so viele Geschichten auch liest. Hast du das erreicht für dich? In deinem eigenen Sterben?
Ja, ich bin sehr viel gelassener geworden im Umgang mit dem Sterben. Wenn ich überlege, Brustkrebsdiagnose, habe ich gemeint, oh, jetzt muss ich sterben. Das war wirklich ein Schock aus heiterem Himmel. Und jetzt, 18 Jahre später, mein Mann und ich, wir reden da eigentlich häufig drüber. Und ich sage dann manchmal zu ihm, du weißt was, wenn es mir jetzt etwas geben würde, also wenn ich jetzt würde sterben, dann könnte ich eigentlich sagen, ich habe mein Leben gelebt und ich bin zufrieden und ich könnte gehen. Mhm. Ja, also ich habe einen gelasseneren Umgang damit können entwickeln. Mhm. Und gleichwohl bin ich natürlich froh, wenn ich noch dürfte gesund bleiben, ja, und viele noch Jahre noch leben.
Genau, noch ein paar Jahre geschenkt bekommst, ja.
Und was auch sich entwickelt hat so im Laufe der Jahre, ist das darüber reden, wie stelle ich mir eigentlich bestenfalls mein eigenes Sterben vor. Was wäre mir da wichtig? Was hätte ich gern? Und das auch verbunden mit der Möglichkeit für die Angehörigen, dass die das dann ganz anders machen, wenn sie es für richtig halten, dass das also nicht wie so eine Bürde für sie wird. Ja. Mami hat sich das und das und das gewünscht. Mhm. Und wenn ihnen das dann total zuwider wäre, dann soll ich es anders machen.
Redest du jetzt nach dem Tod?
Genau,
also nach dem Sache, ja.
Genau, genau.
Weil das Sterben selber finde ich ja dann schon noch,
ja,
wichtig.
Ja, da bin ich ja noch dabei.
Genau, da bist du noch dabei und dass dann deine Wünsche ja gleich berücksichtigt werden. Ja, das wäre mir eigentlich noch wichtig, oder? Ja.
Genau, und meine, durch die Erfahrung mit meinem Vater, dass daheim sterben oder die Mutter im Hospiz, also wenn eine von den zwei Möglichkeiten möglich werden, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, ein Luxus.
Noch eine letzte Frage zum Schluss. Was hast du jetzt durch all das Erlebte und Gehörte und erzählt über Palliativcare gelernt?
Ich bin zum ersten Mal mit dem Thema Palliativcare konfrontiert gewesen, als eine Freundin von mir an Brustkrebs erkrankt ist, vor etwa 15 Jahren. Und sie hat dann lang gekämpft und hat auch wirklich noch sehr gute Jahre gehabt. Und dann hat sie irgendwann ein Rezidiv gehabt. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, jetzt könnte man kurativ nichts mehr machen, jetzt sind palliativ. Und ich war mir noch so genau besinnen, wir Freundinnen, wir sind am Bett von ihr gehockt und haben das Wort palliativ gehört und es hat die Schleuse komplett geöffnet. Wir sind einfach schockiert gewesen, weil palliativ hat für uns so getönt wie Todesurteil. Jetzt ist wirklich Endphase. Und nach dem ersten Schockerlebnis, wo ich einfach so Palliativ einfach ganz anders verstanden habe. Habe ich gelernt im Laufe der Zeit, dass Palliativ ja nicht gleich zum Setzen ist, notwendigerweise mit Lebensende, sondern das ist einfach eine Krankheit, die nicht mehr akut ist, sondern in einen chronischen Zustand übergeht. Dass es da palliative Begleitung der Frau und dass palliative Begleitung sehr viel mehr umfasst als rein das Medizinische.
Mhm.
Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und darum finde ich es auch so gut, dass es den Palipod gibt. Das ist einfach ein besseres Verständnis in der Gesellschaft der Wachse, was ist palliativ und was ist es nicht.
Mhm. Das ist so ein bisschen der Klassiker, oder? Man hört Palliativcare und dann hat man das Gefühl, hey, und morgen ist Beerdigung. So, und das dünkt mir auch wahnsinnig schade, oder? Weil Palliativcare so viel mehr ist und eben so viel länger kann andauern. Es kann ja durchaus sein, dass das noch ein paar Jahre geht, bis man dann irgendwann mal stirbt. Aber man hat in dieser Zeit eben nicht nur das Medizinische gehabt, sondern halt auch den Menschen ganzheitlich angeschaut.
Genau. Und darum verstehe ich auch, kann ich heute viel besser nachvollziehen, die Reaktion von meiner Mutter, wo ich gesagt habe, du hörst, es wäre schön, wir würden Palliativcare an Bord holen. Da hat sie im Grunde genommen so das Erlebnis gehabt, wie ich die viele Jahre vorher mit meiner Freundin. Da hat sie dann einfach nur an das Sterben gedacht.
Mhm.
Genau.
Schön. Hey Julia, ich hätte, glaube ich, noch ganz viele Fragen und ich könnte noch ganz lange mit dir über das Buch reden. Ich finde, dein Buch ist wirklich, Pflichtlektüre ist das falsche Wort, aber ich finde es unverzichtbar, um sich mit dem Sterben und auch mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Also ich finde, du hast einen wahnsinnigen Meilenstein uns hingestellt, um über das Sterben können reden und nachdenken. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Und so ehrlich auch erzählt hast. Danke dir.
Merci vielmals, dass ich kommen durfte. Und vielleicht darf ich zu dem Thema, ja, es ist ein Meilenstein, vielleicht noch ganz kurzes Erlebnis von letzter Woche erzählen. Habe ich 3 Lesungen in Süddeutschland gehabt. Und in einer Lesung sitzt mir eine Frau gegenüber, so ungefähr 40, lässt ganz aufmerksam zu, strahlt mich an und hat wirklich so ein ganz warmes Lächeln die ganze Zeit auf die Lippen. Und dann, als ich gelesen habe, sind ihre Tränen über die Backen gelaufen. Und dann hat sie wieder gestrahlt. Und nachher bei Frage- und Antwortrunde hat sie als erstes den Finger gehabt und gesagt, unter Tränen, hat sie gesagt, ich habe so Angst, meine Eltern sind jetzt 75 und ich habe Angst, dass die müssen sterben. Und dann ist es weitergegangen mit Frage und Antwort und wir haben wirklich sehr, sehr gute Gespräche, so im Publikum von etwa 40 Personen gehabt. Und eine halbe Stunde später meldet sich die Frau, die glückliche Frau, wieder und sagt, und jetzt habe ich, glaube ich, den Mut, mit meinen Eltern zu reden.
Mhm. Ja.
Und das ist für mich wie Weihnachten und Ostern aufs Mal gewesen. Habe ich gefunden. Und genau dafür, für solche Momente, habe ich das Buch geschrieben. Das ist einfach schön.
Also kann man sagen, das ist ein Mutmachbuch, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, also, genau. Danke dir vielmals, dass du da bist.
Merci vielmals, dass ich heute kommen durfte. Gabriela, danke.
Ein Mutmachbuch, also, hat Julia Kallenberg geschrieben. Eins, das ich wirklich gerne empfehle. Für einen selber oder auch, um ins Gespräch mit anderen zu kommen. Die Infos zum Buch und zu Julia Kallenberg gibt es wie immer in den Shownotes. Das war der Palipod. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Palipod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in der nächsten Episode, weil rund um Palliativcare Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist und weil es uns alle früher oder später in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.